Zunächst darf ich mich für die Einladung recht herzlich bedanken. Bin gern gekommen. Am späten Lebensabend darf ich auf ein sehr bewegtes und erfülltes Leben zurückblicken. Ich habe in der DDR eine ausgezeichnete Bildung und Erziehung erfahren, was ja heutzutage nicht mehr so üblich ist. Und ich habe ein hartes, aber sehr befriedigendes Arbeitsleben hinter mich gebracht. Ich war 35 Jahre von 1960 bis 1995 im Chemiewerk Schwarzheide tätig, davon 30 Jahre im VEB Synthesewerk. Das ist auch zu DDR-Zeiten relativ ungewöhnlich, dass jemand über Jahrzehnte an einem Betrieb war. Welchen Weg ich dort durchlaufen habe, hat Frau Hohnstock bereits erzählt. Vielleicht darf ich noch einflechten, ab 1964, als die Vorbereitung für die Investitionstätigkeit in Schwarzheide begannen, habe ich durchgängig bis 1990 70 bis 80 Stunden in der Woche gearbeitet. Ich kenne das Problem Burnout trotzdem nicht. Ich verstehe es einfach nicht, aber gut. Aber ich muss auch sagen, es war nur möglich, dank meiner lieben Frau, die den Betrieb Familie mit Kindern organisiert und bewältigt hat. Also ich habe im Prinzip für das Werk gelebt. Und trotzdem sind wir mit viel Fleiß und sehr hoher Motivation am Ende als DDR gescheitert. Das Warum hat mich nicht nur lange beschäftigt, es beschäftigt mich auch heute noch. Es war mir nach meiner Pensionierung 95 vergönnt, die Geschichte des Chemiewerkes Schwarzheide von seiner Gründung 1935 bis 1990 als Dokumentation aufzuarbeiten. Das liegt hier in 5 Bänden vor, die lasse ich dann hier. Das sind immerhin 15 Mannjahre als Arbeit gewesen, ausschließlich auf Basis von Archivmaterialien, also nur alles mit belegten Fakten. Es sind 5 Bände, wie gesagt, mit vielen Fotos, die das Werden, Wachsen und Vergehen des Werkes innerhalb der DDR zeigen. Das Kombinat, wie gesagt, wurde 1979 gegründet. Es war für Schwarzheide eine sinnvolle Konzentration, weil nämlich die Vorproduktion für die Polyurethane, die eigentliche Polyurethanproduktion bis hin zur Weiterverarbeitung zu den Polyurethan-Weichschäumen in einem Kombinat war. Und wir hatten uns damals entschieden, es gab ja mehrere Modelle, dass das Kombinat über den Stammbetrieb Schwarzheide geleitet wird. Die Kombinatsleitung war, oder sagen wir mal besser andersherum, die Leitung des Stammbetriebes Schwarzheide war zugleich die Kombinatsleitung, die nur um die Betriebsdirektoren der einzelnen Kombinatsbetriebe ergänzt wurde. Das war natürlich bei allem Wohlwollen eine gewisse größere Belastung. Leider haben wir dann auch noch bei dieser Kombinatsbildung die ganze zivile und militärische Sprengstoffproduktion der DDR mitgeerbt, was nicht so sonderlich schön war. Ich will nur in einem Nebensatz erwähnen, wir haben von 1980 bis 1990 in die militärische Sprengstoffproduktion des Kombinates 1 Milliarde Mark investiert, ohne dass es je ein Stück Produktion gegeben hätte. Es war absolut verlorener Aufwand, 1 Milliarde Mark, was hätte man daraus eigentlich machen können? Wir waren natürlich, sagen wir mal, wenn man das so sagen will, als Stammbetrieb Schwarzheide der Bestimmer in dem Kombinat. Wir haben mit das Kombinat insgesamt hatte 12.000 Beschäftigte. Davon haben 6.000 im Stammbetrieb Schwarzheide gearbeitet, also die Hälfte. Wir haben 2/3 der Warenproduktion in Schwarzheide gemacht. Wir haben 3/4 des Gewinns in Schwarzheide gemacht. Und wir haben 9/10 des NSW-Exportes in Schwarzheide gemacht für das Kombinat. Da sieht man also schon dran, dass der Sprengstoffbereich eigentlich nicht so viel zustande gebracht hat. Es ist hier unmöglich, die ganzen Details aufzuführen, die zum Ende geführt haben. Das ist also in den Büchern alles beschrieben. Ich will das mal so in den Raum stellen. Am Gesellschaftssystem Sozialismus lag es nur bestimmt. Sicher, es war gut gemeint, aber wir haben eben auch vieles, sehr vieles weniger gut gemacht, um nicht zu sagen schlecht gemacht. Aber ich sage auch auf der anderen Seite, Fehler macht man nur, wenn man arbeitet. Ohne Arbeit macht man auch keine Fehler. Und wer eine Arbeit zum ersten Mal macht, der macht naturgemäß mehr Fehler. Das soll kein Vorwurf sein, das ist ganz normal. Ich möchte aber, bevor ich zum Kombinat komme, noch einen Blick auf die Ausgangslage zurückwerfen. Am Kriegsende 1945 waren die Westzonen und die Ostzone in der gleichen wirtschaftlichen und sozialen Situation. Aber im Westen setzte der Aufschwung zu Beginn der 1950er Jahre ein. Im Osten fast ein Jahrzehnt später. Wir haben erst im Mai 1958 die Lebensmittelrationierung aufheben können. Und wir haben erst nach meinen Recherchen 1959 den Produktivitäts- oder Produktionsumfang von 1936 wieder erreichen können. Die Ursachen will ich nicht hier näher beleuchten, ich will nur das in Stichpunkten kurz erwähnen, die riesigen Demontagen, die hier im Osten stattgefunden haben. Ich muss aber auch sagen, dank der westlichen Alliierten, die den Russen empfohlen haben, im Osten zu demontieren und dafür in den Westzonen nichts abzubauen. Das muss man auch der Wahrheit halber dazu sagen. Dann kamen dazu die sogenannten Beutezüge, würde ich mal sagen, in Klammern bekannt auch unter dem Namen Trophäenlager, wo eigentlich alles, was irgendwas an Wert hatte, einkassiert wurde. Ich kann die Sowjetunion an dieser Stelle verstehen, denn die Verluste, die wir dort verursacht haben in dem Krieg mit 20 Millionen Toten, das kann man nicht vergessen, das muss man bei dieser Sache berücksichtigen. Dann gab es rund 300 SAG-Betriebe, die zum großen Teil bis Ende 1953 existierten, wo Abschreibungen und Gewinne an die Sowjetunion gingen. Und es gab eine ganze Reihe von Produktentnahmen auch noch über 1953 hinaus. Dann hatten wir natürlich das Pech, wir waren ja mal ganz früher, heute Ostdeutschland, aber früher das Mitteldeutschland. Und in dem mitteldeutschen Raum fehlte eigentlich die Grundstoffindustrie. Das musste erstmal aufgebaut werden. Und dann haben wir natürlich, auch verständlich, will ich aber nicht weiter erläutern, die Leitstrukturen in Industrie und Landwirtschaft zerstört. Wir haben von ganz vorne mit Null wieder angefangen. Und nicht zu vergessen, 2,7 Millionen Menschen verließen zwischen 1949 und 1961 den Osten. Davon war die Hälfte unter 25 Jahren. Das waren eigentlich die, die unsere Wirtschaft hätten voranbringen können. Die Folgen aus all dem, die potenzierten sich natürlich über die Folgejahre und Jahrzehnte. Bewerten möchte das jeder für sich selber. Ich will das nicht näher ausführen. Nun zu Schwarzheide und meinen Erfahrungen, die ich dort gesammelt habe. Ich kam, wie gesagt, 1960 ins Werk. Dieses Werk wurde 1935 im Rahmen der Autarkiebestrebungen des Dritten Reiches zur Treibstoffgewinnung aus Lausitzer Braunkohle als Rüstungsbetrieb aufgebaut, das muss man so sagen. Und der Betrieb wurde 1941 NS-Musterbetrieb. Das muss man auch nicht vergessen an dieser Stelle. Die Lausitz ist ja bekannt gewesen als strukturschwache Region, was sie nur heute wieder geworden ist. Das gesamte Leitungspersonal, heute sagt man Führungspersonal, kam für Schwarzheide aus dem Ruhrgebiet, einschließlich der Meister. Wir hatten eigentlich in der Lausitz kein eigenständiges oder dort geborenes Führungspersonal. Von Mai 1944 bis März 1945 wurde durch zahlreiche alliierte Bombenangriffe das Werk zu 80% zerstört und wurde kurz vor Einzug der Roten Armee im April 1945 vollständig evakuiert. Es war, als die Rote Armee in Schwarzheide einzog, niemand im Werk. Es war absolut leer. Es kehrten dann in den Wochen danach nur die Arbeiter und kleinen Angestellten zurück. Nahezu alle Wissenschaftler, Ingenieure und Meister waren weg. So haben wir dann im Prinzip bis Ende der 50er Jahre gewirtschaftet mit nur einzelnen Chemikern und Ingenieuren und im Prinzip hatten Vorarbeiter das Werk in dieser Zeit aufrechterhalten. Man muss auch sagen, das Werk hatte für damalige Verhältnisse, nicht umsonst NS-Musterbetrieb, eine beachtliche Sozialstruktur. Es waren in Schwarzheide 800 moderne Werkswohnungen entstanden, darunter sehr viele Siedlungshäuser mit Grundstücken von 1000 Quadratmeter. Ich will nur erinnern, Begriff im Dritten Reich Teilselbstversorgung. Es gab ein großes Ledienwohnheim. Es gab ein großes Kameradschaftsheim, war der größte Saal und ist heute immer noch der größte Saal der Niederlausitz. Nach Wiederaufbau wurde es Kulturhaus, ist es bis heute geblieben. Es existiert nach wie vor als eins der ganz wenigen Kulturhäuser, die es überhaupt noch gibt. Es gab Sportanlagen, es gab eine Werksküche, aber ich will auch nicht verschweigen, ab Juli 1944 war im Werk ein KZ-Außenlager von Sachsenhausen, das sogenannte Barackenlager Ost, wo vorwiegend Häftlinge aus Auschwitz transportiert wurden, die dann die Bunker bauen mussten. Die Anzahl der Umgekommenen ist nicht nachzuvollziehen, das ist eigentlich alles, aber es sind weit mehr als 1000 gewesen, die in den Monaten bis Kriegsende dort umgekommen sind. Die im Prinzip, ich meine das ist ja alles bekannt, durch Arbeit vernichtet wurden. Es haben reichlich 100 überlebt, die dann auf dem Todesmarsch in die Tschechoslowakei bis dorthin gekommen sind. Das Barackenlager Ost war dann nach dem Kriege Wohnunterkunft für Flüchtlinge und Vertriebene. Da muss man auch unterscheiden. Es gab eine ganze Menge Flüchtlinge, die noch vor Kriegsende gekommen sind, die also aus dem fernen Osten, wenn man so will, geflohen sind, bevor die Rote Armee einmarschierte und dann im Prinzip nach 1945 dann aus den polnischen Gebieten vertrieben wurden. Das war dann die sogenannte Heimstätte Nord, die dann erst in den 1980er Jahren abgesiedelt wurde. So lange haben dort Leute auch in der DDR noch gelebt. Das Werk wurde als Kriegsbeute von der Roten Armee vereinnahmt und von den, wie schon gesagt, Vorarbeitern und Arbeitern bis Ende 1945 wieder in Gang gesetzt. Diese Leistung kann man vielleicht gar nicht hoch genug bewerten. Es war dann von 1946 bis 1953 SAW-Betrieb und ab 1. Januar 1954 VEB-Synthesewerk Schwarzheide. Abgesehen vom Wiederaufbau zerstörter Anlagenteile mit den verfügbaren Werksmitteln gab es bis 1965 keinerlei Investitionen in Schwarzheide. Es wurde die Sozialstruktur wiederhergerichtet und in der SAG-Zeit, das sollte man auch erwähnen, wurde sie erheblich ausgebaut. Es wurde ab 1946 ein Omnibus-Berufsverkehr aufgebaut, der ab etwa 1950 bis 1990 rund 80% des gesamten Belegschaftstransportes zur und von der Arbeit bewältigte, der dann zwangsweise 85 in den VEB-Kraftverkehr überführt wurde. Aber das andere Problem steht im Buch. Ab 1946 wurde die Werksküche wieder eröffnet, was damals ja sehr wesentlich war. Wenige Jahre später folgte als die Küche 2 als Barackenküche und mit dem Polyurethankomplex sind dann die Küchen 3 und 4 als feste Einrichtungen gebaut worden. Es wurden dann der Not gehorchend Dienstleistungseinrichtungen im Werk geschaffen, Schusterei, Schneiderei, Wäscherei, Friseur, die bestanden bis weit in die 60er Jahre. Dass die Leute natürlich während ihrer Arbeitszeit zum Friseur gegangen waren, ist ja dann nur selbstverständlich. Die mussten ja wieder mit dem Bus nach Hause fahren nach der Arbeit. Dann wurden Handelseinrichtungen im Werk geschafft, eine Konsumverkaufsstelle, eine HO-Verkaufsstelle, als die HO gegründet wurde. 1947 wurde der erste Kindergarten in einer Baracke eröffnet. 1951 begann der Bau eines neuen Kindergartens. 1989 bestanden im Werk oder für das Werk, werkseigene, 4 Kinderkrippen mit 280 Plätzen, 4 Kindergärten mit 390 Plätzen. Wir hatten dann eine vollständig 100%ige Versorgung für Krippen und Kindergartenkinder. Ab 1948 wurde ein Kinderferienlager durchgeführt in den ersten Jahren mit wechselnden Orten. Und 1956 gelang uns dann der Kauf eines großen Grundstückes am Stolpsee in Sozen und der Ausbau zu einem richtig stationären, wunderschönen Kinderferienlager, das bis 1989 immer weiter ausgebaut wurde und das heute noch in anderer Form existiert. Nicht, das ist doch hier an das...
An ein diakonisches Werk.
Nicht an ein diakonisches Werk, dann...
Johannesstift.
Ja. 1947 wurde ein kleines Ferienheim in der Sächsischen Schweiz erworben, wo dann die ersten Urlauber aus dem Werk hin konnten. Das mussten wir 1952 an den FDGB übergeben. Okay. Wir haben dann 1956 dem Wunsch der Belegschaft, der schon jahrelang existierte, ein Ferienheim in Graimüritz an der Ostsee anbieten können, das wir dann glücklicherweise, weil die beiden Besitzerinnen so alt waren, dass sie das verkaufen wollten, kaufen können. Sie haben dann, muss man auch sagen, die Besitzerinnen haben dann bis zu ihrem Lebensende in diesem Ferienheim weiter gewohnt und gelebt. Wir haben dann das aufwendig saniert und modernisiert und ab 1979 ein neues Bettenhaus gebaut. War nicht ganz einfach und auch nicht ganz legal, aber lassen wir das.
Na, kann man drüber reden.
Der Rudi Hirschka weiß bestens Bescheid. Wir haben dann 1969 noch vom Kraftwerk im Spreewald das Objekt Lede erwerben können, was wir heute noch haben. Ein wertvolles Grundstück, da da darf ja heute niemand mehr bauen, also da kann man gar nicht genug schätzen, was das heute wert ist. Das Kulturhaus wurde wieder aufgebaut, das war während der Kriegshandlung nicht ganz definiert, wer das war, noch vor Einzug der Roten Armee abgebrannt, wurde 1949 wieder in Betrieb genommen, erfuhr nach dem Bau des Polyurethankomplexes, wo es dann im Prinzip zur Versorgung der Bau- und Montagearbeiter diente, der Saal grundlegend rekonstruiert, ist dann inzwischen in den 80er Jahren nochmal rekonstruiert worden, weil wir da ein Missgeschick hatten, und ist dann in den 90er Jahren nochmal umgebaut worden, ist heute, wie soll man so sagen, ein großer Multimediasaal, der allen Ansprüchen genügt, wo man also auch Internet sehen kann auf großen Bildschirmen und so. Also dort finden noch in regelmäßigen Abständen Galerieausstellungen von Künstlern statt, so alle 8 Wochen. Und was ich auch nicht vergessen will und was ich auch nach wie vor sehr hoch einschätze, es gibt heute noch die in der DDR und damals bei uns auch im Werk üblichen Kinder-Weihnachtsfeiern und Rentner-Weihnachtsfeiern. Für dieses Jahr sind schon wieder die Einladungen raus. An den Rentner-Weihnachtsfeiern sind so etwa 1500 Rentner beteiligt. 1949 wurde dann das Ledienwohnheim umgebaut zu einer Betriebspoliklinik mit Apotheke, die nicht nur das Werk mit seiner Belegschaft versorgte, sondern für die ganze Umlandgegend mit den vielen Dörfern letztlich bis 1990 die medizinische Versorgung wahrnehmen. Was vielleicht, ich muss mal sagen, das ist besser als heute. Wir hatten als Werk 2 bei der Feuerwehr stationiert, 2 RTW. Wir waren rund um die Uhr erreichbar und wir haben Kranke, die auch in der Nacht oder an Feiertagen ins Krankenhaus mussten, mit unseren RTW aus den Dörfern in die Krankenhäuser transportiert. Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Die Sportanlagen wurden wieder hergerichtet ab 1947. Von 1952 bis 1954 wurde ein Schwimmbad gebaut mit einem 50 Meter Becken und Sprunganlage, das von April bis Oktober alljährlich mit Restdampf vom Werk beheizt wurde. Ich will nur mal so einen Nebensatz erwähnen. Dort hat die den meisten sicher noch bekannte Ingrid Krämer für die Olympischen Spiele 1960 trainiert. Es war im Prinzip eins der modernsten Schwimmbäder, die die DDR zu dieser Zeit hatte. 1987 wurde das komplett saniert. Ich will hier nicht sagen, wie wir das gemacht haben. Und Mitte der 1960er Jahre haben wir noch ein Nichtschwimmerbecken dazugebaut. 1952 wurde eine kleine Turnhalle errichtet, die im Rahmen der Polyurethan-Investitionen in den 70er Jahren mit 2 großen Sportanhalten prächtig ausgestattet wurde. Eine große feste, sagen wir mal stabile Halle, wo man auch Hallenhandball drin spielen konnte, und eine sogenannte große Rulander Tonne, die eigentlich auch riesig war. Dann wurde ab 1946 die Lehrlingsausbildung eingeführt. Bis dahin gab es ja eigentlich in der chemischen Industrie nur angelernte Arbeiter. Jetzt wurden ja Berufe ausgebildet. Es wurde eine BBS über mehrere Jahre hinweg aufgebaut, wo wir dann eine Berufsausbildung hatten, die ihresgleichen suchte und wo dann in den 60er Jahren eine Abteilung Polytechnik eingerichtet wurde, wo der polytechnische Unterricht für die Schulen der Umgebung stattfand, bis hinein ins Sächsische. Während in der SAG-Zeit bei Ferieneinrichtungen und Sportanlagen die reinen Arbeitsleistungen bei der Einrichtung und Herrichtung kostenlos von der Belegschaft erbracht wurden, wurde dann ab 1954, als es volkseigener Betrieb war, alles auf Betriebskosten gemacht. Und das wurde natürlich von Jahr zu Jahr teurer. Das ist ja allen bekannt, die mit Betrieben zu tun hatten. Und ich muss aber auch sagen, keine der Sozialleistungen deckte auch nur annähernd die Kosten durch Einnahmen. Aber das ist eben auch menschlich verständlich und nachvollziehbar. Alle diese Leistungen wurden nach und nach selbstverständlich und die wurden auch nicht mehr so wertgeschätzt. Das war eben da, das gehörte dazu. Und, naja. Und dazu kam natürlich noch, wenn man das mal auf die DDR umlegt, diese riesigen staatlichen Sozialleistungen, von denen diese Belegschaft natürlich auch profitierte. Das muss man eben auch mal sagen. Und das ist eigentlich aus meiner Sicht ein Mangel gewesen. Wir haben damals den Menschen nicht erläutert, was das im Einzelnen alles kostet und wie das überhaupt, wo das Geld dafür herkommt und wer das überhaupt erwirtschaftet. Deswegen wurde das auch gering geschätzt. So, dann mit dem Chemieprogramm 58 kam die Orientierung auf die Umstellung auf Erdölbasis für die chemische Industrie. Und damit erfolgte Ende 62 der Beschluss auf das Ende der Kohleveredelung zu Treibstoffen in Schwarzheide. Dieses Ende hat dann noch 10 Jahre gedauert, bis 1972, brauche ich hier sicher nicht näher zu erläutern, weil eben der Aufbau in Schweden auch ewig gedauert hat und die Produkte mussten ja abgelöst werden. Ich will nur mal nebenbei sagen, wir haben als Schwarzheide aus einer Fraktion dieser Treibstoffe ja die gesamte Waschmittelgrundlage der DDR hergestellt, die dann in Leuna weiter aufgearbeitet wurde. Ohne Schwarzheide hätte es keine Waschmittel in der DDR gegeben. Und das konnte man natürlich erst dann abstellen, als die Parex-Anlagen in Schweden liefen. Vorher ging das ja nicht. Und so, aber wie ging es denn nun weiter in Schwarzheide? Bis 62 gab es natürlich keinerlei Konzept, was mal nach der Kohle werden würde. Das hat überhaupt niemand dran gedacht, dass das mal zu Ende geht. So, und am Ende der 50er Jahre war eigentlich der Zugang von Chemikern und Ingenieuren nach Schwarzheide langsam angestiegen, gerade aus der TH Chemie in Merseburg kamen Leute, es kamen Leute aus den Ingenieurschulen, aus Köthen, aus Berlin. So, und diese jungen Leute, die wollten auf jeden Fall, dass das Werk erhalten bleibt. Und wir hatten insofern Glück, auch die Leitung war inzwischen des Werkes Schwarzheide durch junge Chemiker ersetzt worden. Und dann wurde wirklich, auch ohne Kampf ging eben nicht voran. Und dann haben wir eben so lange, sagen wir mal, Druck gemacht, bis dann ab 63 hektisch nach Perspektiven gesucht wurde. 1964 erfolgte dann der Beschluss auf dem Bauernkongress zum Aufbau einer PSM-Produktion, die nach Schwarzheide kam, sogenannte Unkrautbekämpfungsmittel. Aber das war erstmal eine Produktion für 10% der Arbeitsplätze, die im Werk existierten. Aber diese Unkrautbekämpfungsmittel waren unerlässlich, ansonsten wäre das mit der Großraumlandwirtschaft nicht geworden, weil der Mähdrusch ohne Unkrautbekämpfung auf den Großflächen einfach nicht technisch machbar war. Ich will nur hier sagen, das ist nur was für Fachleute. Kleppen Labkraut als Unkraut, da geht kein Mähdrescher, da verhakt sich alles. Ich muss aber auch sagen, das auch bloß mal nebenbei, der Einsatz chemischer Mittel in der Landwirtschaft war absolut notwendig. Aber er erfolgte erstens schon aus bekannten Mangelsubstanzen nur im notwendigen Maße und er erfolgte auf wissenschaftlicher Basis. Es konnte nicht jeder LPG-Bauer hier einsetzen, was er wollte, sondern da wurden ja dann agrochemische Zentren geschaffen und das wurde also wirklich wissenschaftlich gemacht und das hat auch bestens funktioniert. Deswegen kann ich die Chemiefeindlichkeit in der Landwirtschaft heute nicht verstehen. So, nun aber die Anlagen dazu. Es waren eine Pilotanlage für die Bekämpfung von Ungräsern in Leuna vorhanden, ein sogenanntes Grundverfahren, und es war eine kleine Produktion für breitblättrige Unkräuter in Leuna vorhanden, die sich aber auch nicht erweitern ließ. So, aber beide Anlagen konnten weder in der DDR projektiert werden, es gab einfach keine Fachkräfte. Selbst Leuna konnte das nicht. Und wir konnten sie auch nicht bauen. Der Chemieanlagenbau war einfach kapazitätsmäßig und umfangmäßig gar nicht in der Lage dazu. Also, was war die Konsequenz? Und ich würde sagen, hier fängt ein Elend an. NSW-Import der Anlagen. Wir haben dann also 65 begonnen damit. Der richtige Dauerbetrieb wurde aber erst 1968 erreicht. Wir haben viele Erfahrungen gesammelt und das war sicher an vielen anderen Stellen in der DDR auch nicht anders. Wir waren Ersteinsteiger. Ich hatte niemanden, den ich fragen konnte. Da standen Anlagen und das war alles und die hatten wir dann in Betrieb zu nehmen. Es gab niemanden, wo man irgendwelchen Rat oder wir mussten das aus eigener Kraft schaffen. Wir haben das dann mit großem Eifer und unzähligen Überstunden, ich sag mal, angefangen vom Chef bis zum Kesselwagenentlader so lange intensiv gearbeitet, bis es uns dann gelungen ist, das in Betrieb zu kriegen. Aber ich sage auch eins, sowas kann man nur schaffen, wenn der Mann vorne dran sich an erster Stelle auch in den Dreck bis zuletzt stellt. Ansonsten geht das nicht. Leute, die noch keine Erfahrung haben, die das erst lernen müssen, denen muss man doch das beibringen. Das hilft doch nun mal alles nicht. So, die Termine wurden natürlich nicht eingehalten beim Bau. Es sollte ja schon Ende 66 fertig sein. Ist kein Vorwurf. Aber beim Bau, das BMK war vordringlich in der Kohle- und Energiewirtschaft gebunden. Das war aber überlebensnotwendig für die DDR. Ohne Energie geht nichts, das ist das Problem Nummer eins in jeder Industrie. Aber Energie ging nur auf Basis Braunkohle und da mussten riesige Tagebau erschlossen werden und das war ein gewaltiger Aufwand, das zu bewerkstelligen. Und bei den Montagen gab es natürlich auch Verzüge, auch kein Vorwurf. Der Chemieanlagenbau war natürlich vordringlich für die Erdölverarbeitungsindustrie eingesetzt, PCK Schwedt, Leuna 2. Und wir mussten damit leben, was denn noch verfügbar war. Aber es zeigte sich eben hier schon, das Hemd in der DDR war eigentlich viel zu kurz, um alles zu bedecken. Und ich sage das auch mal so, ohne jeden Vorwurf oder Schuldzuweisung. Wir wollten einfach zu viel in viel zu kurzer Zeit. Es war in dem Sinne nicht alles machbar. Und da wollen wir auch nicht vergessen, dass aus den NSW gelieferten Anlagen. Das war also nicht so, dass man da nur auf den Knopf drücken musste und dann ging das. Das ging nämlich am Anfang überhaupt an vielen Stellen nicht. Da haben wir auch lange gebraucht, wie wir das zustande gekriegt haben, aber irgendwie haben wir das dann auch geschafft. So und bereits, wo wir noch gar nicht richtig in Betrieb waren, begann die Vorbereitung für das Großvorhaben Polyurethane. Nun würde man sagen, ja wieso, wenn die DDR eigentlich, sagen wir mal, so viel schon an der Hand hatte, wieso denn nun noch so eine Kunststoffproduktion aufzuziehen? Muss man aber sagen, sie war unabdingbar, da viele Erzeugnisse der verarbeitenden Industrie ohne Polyurethane im Wesentlichen im Ausland nicht mehr abzusetzen waren oder in kurzer Zeit nicht mehr absetzbar waren. Und Sie alle, jeder von uns, hat Polyurethane zu Hause, ob im Kühlschrank oder er schläft auf einer Matratze, wo Polyurethan drin ist. Also ohne Polyurethan ist eine moderne Volkswirtschaft nicht denkbar. So. Das schuf Arbeitsplätze für 5000 Menschen. Nun hatten wir aber in Schwarzheide nur 3000 reichlich. Davon waren etwas über 300 schon weg für die für die Herbizidproduktion, also die Unkrautbekämpfungsmittel. Also musste die Belegschaft verdoppelt werden. Das machte natürlich ein riesen Wohnungsbauprogramm notwendig, mit allem drum und dran, einschließlich Infrastruktur im Ort. Und es machte auch die Ansiedlung, wurden natürlich in der DDR über Fernsehwerbung und alles, hatten wir ja alles machbar, war ja Politbüro vorhaben, durften wir werben. Und wir bekamen einen großen Zuwachs an Chemikern, Physikern, Verfahrenstechnikern, Ingenieuren. Wir waren dann also bestens ausgestattet. Die Unterbringung und Versorgung der Bau- und Montagearbeiter war auch nicht ganz einfach. Und der Komplex, muss ich sagen, der damals gebaut wurde, war zu diesem Zeitpunkt weltweit einmalig. Wir hatten im Prinzip alle Bestandteile der Polyurethanproduktion am Standort in Schwarzheide konzentriert, einschließlich der Herstellung der Systeme, die in die weiterverarbeitende Industrie gingen, einschließlich der Anwendungstechnik, einschließlich der Forschung. Und das war also ein ganz schöner Umfang. Und alle Anlagen kamen im Wesentlichen komplett aus dem NSW, nur um Ausrüstung, die der Chemieanlagenbau beistellen konnte, war im Prinzip alles Importe aus dem NSW. Aber bezüglich der Termingestaltung hat man natürlich aus dem ersten Vorhaben nicht viel gelernt. Statt der geplanten 2 Jahre Realisierung dauerte die Realisierung des Polyurethankomplexes in Schwarzheide 5,5 Jahre und dann vergingen noch einmal 2,5 Jahre, ehe ab 1977 ein stabiler Dauerbetrieb erreicht wurde.
Wieder Flugplatz.
Bitte?
Wieder Flugplatz.
Ja. Nee, wir haben den ja erreicht, den Dauerbetrieb. Und ich sage mal so, ich bin da nicht dabei freiwillig aufgeklettert. Ich wurde aufgestiegen als PU-Direktor, als das dann bis 76 nicht so richtig gehen wollte. Ich bin mehr gedrängt worden, als dass ich das selber wollte. Ich saß doch eigentlich, sagen wir mal, wie Graf Koks auf der Herbizidproduktion. Das lief doch einwandfrei. Und da dachte man, aber was soll's? Es war auch nicht verkehrt. In diesem Rahmen wollen wir noch erwähnen, das war ja nicht nur der Polyurethankomplex. Geblieben sind auch ein paar Altbetriebe, wo einfach die Kraft nicht reichte, das alte Kohlekraftwerk und die alte Wasserversorgung. Dafür reichen die Investitionen nicht. Zusätzlich wurde errichtet ein Organisations- und Rechenzentrum. Ich will nur sagen, das existiert heute noch, inzwischen in doppelter Größe von der Belegschaft, als IT-Betrieb. Wir haben angefangen mit dem R300, haben dann eine Reihe von ESA-Rechnern gehabt. Über Details will ich nicht reden. Wir konnten die Verwaltungsarbeit so effektiv gestalten, dass wir im Prinzip die eigentliche Verwaltung, als wir Kombinat wurden, personell nicht erweitert haben. Wir haben mit der Stammbetriebsverwaltung auch das ganze Kombinat gemanagt. Das bringt eben Datenverarbeitung. Wir hatten eine eigene Softwareentwicklung auf die Beine gestellt. Wir haben ein eigenes SYS-Betriebssystem eingerichtet. Das war notwendig, um im Werk die dezentralen Rechner mit den Zentralrechnern zu verbinden. Robotron konnte das merkwürdigerweise nicht. Die konnten unterschiedliche dezentrale Rechner nicht mit den Zentralrechnern verbinden. Das haben sie nicht zustande gebracht. Gut, die hatten ja auch wesentlich andere Aufgaben. Also ich will ja doch keinen Vorwurf machen. Also die haben ja das nicht aus Böswilligkeit nicht gemacht, sondern das Hemd war eben überall zu kurz. Und dann haben wir einen Umweltschutzkomplex gebaut, der bis heute Bestand hat. Wir haben eine biologische Abwasserreinigung gebaut, die erste, die es damals in der DDR gab. Da war ein Großteil davon eigens im Werk entwickelte Verfahren. Das heißt, wir sind von Forschungsergebnissen gleich ohne Pilotanlagen in den Großbetrieb überstiegen. Also brauchte man schon auch einen gewissen Mut dazu. Und ich muss mal so sagen, die biologische Abwasserreinigung war vielleicht auch eine gewisse Verblüffung, als die BASF 1990 nach Schwarzheide kam. Die brauchte einen Vergleich mit der biologischen Abwasserreinigung in Ludwigshafen überhaupt nicht zu scheuen. Das war im Prinzip von der Qualität her dasselbe und die besteht heute noch, die läuft ja heute noch. Dazu wurde dann auch einmalig in der chemischen Industrie eine Rückstandsverbrennungsanlage gebaut mit zwei Drehrohröfen, die aus der Schweiz importiert wurden, wo wir die ganzen betrieblichen Abprodukte verbrannt haben, wo wir die Abprodukte aus der Pharmazieindustrie, insbesondere aus Radebeul, verbrannt haben. Das konnte man doch nicht auf Deponie bringen, das musste man doch richtig entsorgen. So. Und nachdem Fischer-Tropsch stillgesetzt wurden, dann 1972, da waren dann im Prinzip übrig geblieben die ganz alten Leute, die aber noch nicht Rentner waren, aber die so Mitte 50 und älter waren. Es wurde niemand entlassen in Schwarzheide. Sie wurden betrieblich alle qualifiziert für Arbeitsplätze in den neuen Anlagen. Es ist niemand auf die Straße gesetzt worden und jeder hatte Arbeit bis zur Rente und darüber hinaus. Und ich muss mal sagen, unser ältestes Belegschaftsmitglied war 86 Jahre, eine Frau, zierlich, klein, vielleicht anderthalb Meter groß, wenn überhaupt. Eine feine Frau, die ist arbeiten gegangen, nicht weil sie das musste, sondern sie hatte weder Verwandte noch Angehörige. Sie ist arbeiten gegangen, weil sie Sozialkontakt haben wollte, weil sie mit jemandem zusammen wollte, sein sollte, womit sie mit jemandem reden wollte. So, aber das Dilemma ließ natürlich auch in Schwarzheide nicht lange auf sich warten. Seit Anbeginn hatte die DDR eine schwache Investitionskraft. Und selbst die Schwerpunktvorhaben, wo ja eigentlich nur noch die wirtschaftliche Entwicklung daraus bestand, das andere, was nicht Schwerpunktvorhaben war, hat ja kaum noch stattgefunden. Die zogen sich auch immer mehr in die Länge. Es war einfach nicht mehr Kraft da. Aber das führte natürlich zu ungeheuren, unproduktiven Kostenbelastungen. Wenn ich eine Investition statt nach 2 Jahren erst nach 6 Jahren in Betrieb nehme, dann kosten die 4 Jahre was, ohne dass ich überhaupt einen Effekt davon habe. Und dann fing das so richtig an, aber das können sicher viele in anderen Betrieben nachvollziehen. Die zahlreichen NSW-Importanlagen erforderten natürlich im fortlaufenden Betrieb Ersatz- und Verschleißteile sowie dann nach längeren Jahren auch Ersatzausrüstung. Im RGW war nichts zu bekommen. Ich will hier auf das RGW nicht weiter eingehen. Für mich war das eine unzureichende Leistung, das RGW. Wir haben uns einfach nicht auf ein gemeinsames Konzept der Entwicklung verständigen können. Wir haben zweiseitig gehandelt, aber jeder hat sein Süppchen für sich gekocht und es lief eigentlich nichts richtig zusammen. So, natürlich, die metallurgische Industrie oder verarbeitende Industrie konnte natürlich diese ganzen Ersatzteile und Verschleißteile, die wir aus dem NSW hatten, nicht selber produzieren. Das ging schon gleich gar nicht. Die hatten ja auch alle mit sich zu kämpfen und ihrem Produktionsprofil. Ein großer Teil wurde mit erheblichem Kraft und vor allem dem Kostenaufwand betrieblich als sogenannte NSW-Importablösung bewerkstelligt. Das war wirtschaftlich eigentlich nicht vertretbar, so eine Kleinserie, aber es musste gemacht werden, es musste ja weitergehen, also produzieren mussten wir irgendwie. Aber es blieben natürlich erhebliche Sachen übrig, die nicht abzulösen waren. Dafür waren Valuta nötig und es musste daher zunehmend mehr exportiert werden, was die Warendecke im Inland natürlich immer weiter nach unten zog. So. Und für die Erneuerung der Altbetriebe, das ist also bei uns im Prinzip Kraftwerk und Wasserversorgung, fehlten zunehmend Materialien und Ausrüstung aus DDR-Aufkommen. Das reichte vorne und hinten nicht. Und das betraf ja nicht nur uns, das betraf ja viele kleinere und mittlere Betriebe in der DDR, wo eben Ausrüstung nicht zu bekommen war. Infolgedessen stieg der Reparaturaufwand, die Störungen und Havarien nahmen zu, das war ja Legion, was wir an Störungen und Havarien hatten. Die Konsequenz waren dann natürlich sogenannte Planpräzisierung. Ich sage dazu, es waren ja zu 100% Plansenkungen. Planerhöhungen waren das ja im Prinzip in dem Sinne nicht. Und was war denn die Konsequenz aus meiner Sicht? Die Folge war eine unaufhaltsame Abwärtsspirale in der Volkswirtschaft in der DDR in den 80er Jahren. Und so konnten schon ab Ende der 70er Jahre Valuta immer weniger vom Staat bereitgestellt werden. NSW-Importe waren nur über branchenbezogene Negativadjustierungen möglich. Auch für mich ein gewisser Irrsinn, weil von der Bedarfsplanung bis zur Vertragsrealisierung vergingen meistens 3 Jahre und länger. Und dann war manches im Betrieb schon wieder ganz anders. Dann fehlte vieles, aber wir hatten natürlich auch Bestände an NSW-Teilen am Ende der 80er Jahre, die wir nie gebraucht hatten, weil sich inzwischen die Dinge verändert hatten. So, ab 1982 wurde uns als Kombinaten dann nach Genehmigung durch das jeweilige Ministerium Kompensations-, Sonder- und Gestattungsgeschäfte mit dem NSW erlaubt. Deren Finanzierung erfolgte aber ausschließlich über Valutaerlöse aus Überplan-NSW-Exporten. Die Exporte erfolgten über die üblichen AAB-Order, Kurt Falkenberg wisst daher im Detail viel besser Bescheid als ich, und die Importe erfolgten über COCO oder auch unter dem Prinzip als Schalk bekannt. Aber das waren natürlich nur Lösungen für NSW-exportstarke Betriebe. Für die anderen war da nichts zu machen. Und sie bedurften der Genehmigung durch das zuständige Industrieministerium. Das konnte also nicht jedes Kombinat nur hier beliebig NSW-Verträge abschließen. Betriebswirtschaftlich gesehen war das für das Kombinat SIS eine akzeptable Lösung und hat uns durchaus vorwärts gebracht. Natürlich mussten wir bei Schalk, das kann man vielleicht auch mal sagen, anfangs, immer alles mit Aufpreisen, anfangs mussten wir für eine Mark 60 Valutamark exportieren, um für eine Valutamark zu importieren. Und wer dann, sagen wir mal, sich über Jahre hinweg bei Schalk als zuverlässig erwies und termintreu und vertragstreu, die anderen hat er ja sowieso aussortiert, kam dann mit den Rabatten langsam runter und 1989, als wir den Steam-Reformer über IAI, Herr Olaf weiß sicher noch Bescheid, importiert haben, brauchten wir nur noch eine für eine Mark 1,2 Valutamark zu exportieren und für eine Valutamark zu importieren.
Herr Dr. Jeschke, wir sind in der Zeit sehr weit fortgeschritten, wenn ich mal ganz...
Ja, ich war
vielleicht können Sie so jetzt mal Bogen schlagen, ja. Ja. Weil wir wollen ja Herrn Dr. Nebel auch noch
Ich beeile mich.
Ja, vielleicht nur noch das Allerwichtigste jetzt bis 89, ja?
Ja. So, was betriebswirtschaftlich gut war, war natürlich volkswirtschaftlich desaströs. Wir konnten gar nicht so viel überproduzieren, wie wir Valutamittel für die Importe brauchten. Wie hat man denn das gemacht? Wir haben letzten Endes über Bilanzarbeit wieder Polyurethane einkassiert. Bilanzen wurden ja noch quartalsweise vergeben und die Verträge von vielen verarbeitenden Industrien, die waren eben dann noch nicht da. Und wenn das Quartal zu Ende war und die hatten noch keinen Liefervertrag für irgendwas, wurde das einkassiert und das haben wir dann über Schalk wieder exportiert. So, dann...
Vielleicht noch 2 Minuten. Wir müssen wirklich. Ja. Sonst schaffen wir unser Programm nicht.
Ja. Dann kam,
wir haben wohl noch ein bisschen exportiert.
Ja. Dann kam nach 1980 wieder eins auf, was wir nach dem Krieg schon mal organisiert hatten, die sogenannten Tauschgeschäfte, die nur auf DD-Basis machbar waren. Die waren zwar nicht erlaubt in der DDR, aber sie wurden stillschweigend geduldet. Wehe dem, es persönlich jemand sich daran bereicherte, dann ging das schief. So, das heißt, die Wirtschaft wurde in den 80er Jahren immer chaotischer und unbeherrschbarer. Dann kam ein unterschätztes Demografieproblem, was bisher noch gar nicht so betrachtet wird, dass in den 80er Jahren Unmassen von jungen Menschen aus der kinderreichen Generation auf den Arbeitsmarkt in die DDR kamen. Es gab bloß keine Stellen dafür. Ich muss mal sagen, es tat mir selber weh, wenn ich einen Diplomchemiker, der von der TU Dresden kam, im Werk eine Stelle anbieten musste mit der Lohngruppe 8 als ersten Anlagenfahrer. Und dass ich glücklich war, wenn ich ihm dann nach 2 Jahren eine Stelle als Schichtingenieur vermitteln konnte. So, dann kam dazu das Wohnungsproblem. Wir hatten auch 1989 noch über 400 Wohnungslosen in Schwarzheide. Es baute sich Druck im Kessel ab. der sich angesichts der immer schwieriger werdenden wirtschaftlichen Situation verstärkte. Und 1989 entlud sich dann alles. Wir hatten das Vertrauen der Menschen verloren. Und dann kam es, wie es kommen musste. Aber ich sage mal als ganz letzte Bemerkung, für mich war das Ende der DDR am 26. April 1989 absehbar und konnte sich nur noch wenige Monate hinziehen. Wir wurden als Betriebsdirektoren und im Territorium ansässige Generaldirektoren am 29. April zur Kreiseinsatzleitung nach Senftenberg berufen. Da wurde uns erstens offeriert, wer am 1. Mai nicht zur Demonstration kommt, mit dem ist überhaupt nicht zu reden. Das ist erledigt. Gibt es nicht. Aber dann kam es, wer am 4. und 5. Mai, als die Einberufungen folgten, nicht dem Einberufungsbefehl befolgte, ist weiterhin im Werk zu beschäftigen. Es ist ihm überhaupt nichts vorzuwerfen. Er ist es so zu tun.
89? Nee, 90. Sie reden von 90.
Nein, 89.
89.
Frühjahrsanberufung. So. So. Und dann stellte ich noch zum Abschluss die Frage, sage ich, es ist doch bekannt, dass Ungarn am 26. April der Genfer Flüchtlingskonvention beigetreten ist. Was soll denn da im Sommer werden? Es fahren doch viele, viele Menschen mit dem Auto nach Ungarn und über Ungarn nach Rumänien und Bulgarien in den Urlaub. Davon werden viele nicht wiederkommen. Was hat der Staatsanwalt, der Kreisstaatsanwalt geantwortet? Ja, die Grenze kann man nun auch nicht noch zumachen. Und dann kam das, was kommen musste, was eigentlich unausweichlich war. Und ich sage auch mal so, ich habe nie einen Zweifel daran gehabt, dass dieses Ende mit irgendwelcher Gewalt einhergehen würde. Alle Sicherheitsorgane, ob Polizei, ob MFS oder NVA, einschließlich Kampfgruppen, sie wären nie flächendeckend einsatzwillig gewesen gegen die eigene Bevölkerung. Das hätte nie stattgefunden. Deswegen muss ich sagen, also, und dann, was war nun für mich zu tun?
Herr Dr. Jens, vielleicht noch ganz kurz bis zur, dass wir den, ja. Ganz kurz,
ja, ja.
Den Bogen schaffen zur BASF.
Wie ja, haben Sie das also meine Aufgabe darin, die Arbeitsplätze weitestgehend in Schwarzheide zu erhalten. Wir selber konnten es nicht. Wir hatten ja durch unsere Geschäftstätigkeit so viel Ahnung. Wir haben Ende 89 ausrechnen können, was uns das bringen würde, wenn das alles auf Valuta-Basis erfolgt. Das Werk rechnete sich nicht, obwohl es der modernste Chemiebetrieb war. Es rechnete sich nicht. Wir wären bei voller Produktion mit plus minus null aus dem Rennen gegangen. Also brauchten wir einen Partner und dann haben wir gesucht. Das ist das bei Polyurethan relativ einfach. Es gab nur eine Handvoll auf der Welt. Und dann haben wir einfach sortiert, die alle angefragt, ob sie denn mit uns wollten. Sie haben alle Ja gesagt. Und dann mussten wir natürlich uns entscheiden, was machen wir denn nun? Und dann haben wir uns so entschieden, es musste ein Deutschsprachiger sein, in dem ganzen Werk, ich sage das mal auch so mit einem gewissen Eigenlob, ich war in dem Werk der Einzige, der der englischen Sprache mächtig war. Wie sollte denn das gehen mit einem Partner aus dem englischsprachigen Bereich? Und dann haben wir, glaube ich, in Deutschland nur zwei, Bayer und BASF, und haben uns das angeguckt. Sie waren ja beide bereit, mit uns zu gehen. Dann kam dazu, von der Sache her, man hat das auch nur aus der Ferne betrachtet, aber Ludwigshafen hat auch einen ländlichen Einzugsbereich aus der Pfalz. Das ist menschlich gefühlt sowas Verwandtes, Ähnliches. Und sie waren natürlich auch von den Deutschen der Schnellere, der Ja gesagt hat. Und dann haben wir 1990 im Februar angefangen, miteinander zu reden. Ich habe dann aber auch betont, ich muss auch sagen, das war auch sehr fair. Ich habe gesagt, ich bin nur der Verwalter des Volkseigentums. Ich kann nicht darüber entscheiden, ob das hier Schwarzheide mit der BASF zusammengeht. Das muss dann damals schon die Treuhand machen. Und dann haben wir bis zum Herbst gebraucht. Und am 12. Oktober 1990 wurde dann in Berlin hier am Alexanderplatz der Vertrag zwischen der Treuhand und der BASF unterzeichnet, wo das Werk Schwarzheide komplett, aber ohne die Betriebsteile, die außerhalb von Schwarzheide übernommen wurden, die bleiben bei der Treuhand. Und dann wurde das Werk praktisch fortgeführt ab 25.10.90 als BASF Schwarzheide. Ich durfte das dann noch 5 Jahre mitgestalten. Und was auch noch war, was man dann hinterher schlimmerdings falsch gemacht hat, damals im Oktober 90 wurden die Werkswohnungen noch mit dem Werk zusammenverkauft. Und wer heute nach Schwarzheide kommt, wird dort eine Kleinstadt finden, die sieht so aus, wie Kleinstädte auch in den alten Bundesländern aussehen. Also nicht, wo eben diese Werkssiedlungen dann runtergekommen sind, sondern die wurde dann modernisiert. Aber das, danke für den
Dank. Vielen Dank, Herr Dr. Jeschke. Ja, bitte, Herr Dr. Debel.
Vielen Dank, Frau Rothstock, meine Damen, meine Herren. Zwei Phasen meines Lebens sind mit denen von Herrn Dr. Jeschke identisch. Die erste Phase von 1939 bis 1947 in der Lausitz und dann die zweite Phase von 1990 bis 1995, in der Dr. Jeschke für die Produktion zuständige Geschäftsführer in unserer dreiköpfigen Geschäftsführung war. In der Zwischenzeit, und das bitte ich auch bei meinen nachfolgenden Ausführungen zu beachten, hat mein Lebensweg natürlich andere Rahmenbedingungen gehabt, sowohl privat als auch beruflich. Und meine beruflichen Erfahrungen, die ich ab 1970 bei der BASF in den verschiedensten Funktionen gesammelt habe, waren natürlich auch die Grundlage für meine Beurteilung für das Werk Schwarzheide, als ich am 25. Oktober, Herr Jeschke hat das genannt, um 11 Uhr in Schwarzheide meinen Dienst antrat. Meinen Dienst dort endete dann am 31. Oktober 1995, also glaube ich ein Jahr vor dir, ne? Etwa ein Jahr, du warst ja mal bei welchem Tag, oder? 95?
Ein halbes Jahr vorher.
Halbes Jahr vorher. Mein war Hoffmann, richtig. Ja. Also genau 5 Jahre, in denen ich in Schwarzheide tätig war. Zunächst, was waren die Gründe für die BASF, das Werk Schwarzheide, die Synthesewerk Schwarzheide AG, von der Treuhand zu erwerben? Es waren im Wesentlichen deren drei. Der erste Grund für die BASF, dort einzusteigen, war die Ergänzung und Erweiterung der Produktpalette auf dem Polyurethangebiet, insbesondere bei den Grundprodukten Isocyanate und Polyole. Die BASF war seinerzeit schon einer der größten Hersteller von Polyurethanprodukten auf dem Weltmarkt. Sie ist heute auf diesem Gebiet Weltmarktführer. Der zweite Grund war die Hoffnung, die Erwartung, einen besseren Zugang zu den osteuropäischen Märkten aufgrund der geografischen Lage und aufgrund der traditionell guten Kundenbeziehungen von Schwarzheide zu den osteuropäischen Abnehmerindustrien zu erhalten. Das hat sich, ich gehe darauf noch mal kurz ein, nicht bewahrheitet. Und der dritte Grund war, dass Schwarzheide eine Standortalternative in Europa sein wird, für die Chemieproduktion. BASF hat in Europa etwa 20, 25 Produktionsstätten, größte Ludwigshafen, zweitgrößte Antwerpen und die drittgrößte dann Schwarzheide. Ich lasse einmal dahingestellt, ob diese Entscheidung der BASF im Jahre 1990 ein Jahr später auch noch getroffen worden wäre.
Wieso, das müssen Sie kurz ausführen. Wieso?
Ja, wieso? Weil unmittelbar nach der nach dem Einstieg der BASF in Schwarzheide, nach meinem Eintritt in Schwarzheide, sich zwei Entwicklungen abzeichneten, die eine Neuüberlegung notwendig machten. Die erste Überlegung führte zu dem Ergebnis, dass der Anzug des Werkes Schwarzheide für eine ausschließliche Polyurethanproduktion viel zu groß ist. Diese Produktion, auch bei voller Auslastung, hätte die Kosten des Werkes nicht tragen können. Das war eine Erkenntnis, die leider sehr spät, oder ja, Gott sei Dank, ja, so gefallen ist, war aber mir etwa schon zum Jahreswechsel 1990-91 klar und setzte sich dann auch in Ludwigshafen durch, dass wir mit der Polyurethanproduktion allein das Werk Schwarzheide nicht betreiben können. Der zweite Grund war schmerzlicher. Der zweite Grund bestand darin, dass auf dem Polyurethangebiet unmittelbar nach dem Erwerb durch die BASF auf zwei Hauptmärkten die Absätze einbrachen. In den neuen Bundesländern brach der Absatz im Vergleich zum Jahr 1990, im Jahre 1991 um 77% ein. Der alleinige Grund war, dass die Abnehmerindustrien in den neuen Bundesländern abgewickelt wurden und eben kein Bedarf, keine Nachfrage mehr vorhanden war. Der osteuropäische Markt, insbesondere der russische Markt, der hatte Nachfrage, bestand Nachfrage, wurde auch noch gekauft. Der Rückgang war hier 53%. Grund hierfür waren nicht die Abwicklung von Industrien oder sonstige Gründe, sondern die fehlenden Devisen oder den anderen Einsatz von Devisen. Denn die osteuropäischen Abnehmer sagten sich, wenn wir jetzt schon in Devisen kaufen können, warum sollen wir dann immer in Schwarzheide, gucken wir uns einfach mal in Westeuropa um, wo wir unsere Produkte auch sonst noch kaufen könnten. Das führte dazu, dass im Juni 1991 nach ziemlich heftigen und kontroversen Diskussionen dann der Beschluss des Vorstandes fiel, Schwarzheide nicht als Verbundstandort mit Polyurethanproduktion zu betreiben, sondern als Standort mit sogenannten Standalone-Anlagen, das heißt Anlagen, die den Verbund nicht brauchen. Für die Nichtfachleute, ich bin ja auch Jurist und kein Chemiker, aber vielleicht kannst du das noch erklären, ja. Die BASF ist ja ein Unternehmen, was auf den Verbund setzt und ihre großen Standorte, wie beispielsweise Ludwigshafen, Antwerpen, Nanjing, China, Kuantan, Malaysia und glaube ich noch ein, zwei andere in den USA, nach dem Verbundprinzip betreibt. Das heißt, dass alle Produkte, die im Laufe des Produktvorgangs anfallen, weiterverarbeitet werden. Das heißt, es gibt keine Restabfälle, Reststoffe oder nur ganz gering, sondern es ist ein in sich integrierter Prozess, der natürlich Kostenvorteile bringt. Und das war immer ein großer Wettbewerbsvorteil der BASF, eine solche Verbundproduktion, die dann in Schwarzheide auch zum Teil sich nicht realisieren konnte, nicht realisiert werden konnte. Insofern oder aufgrund dieser zwei Entwicklungen hat sich dann die BASF entschlossen, den Standort Schwarzheide nicht mehr nur als Polyurethan-Standort zu betreiben, sondern auch mit anderen Produktionen. Es sind dann in unserer Zeit von 93 bis 95 erstmal 7 Anlagen gebaut worden für etwa 500 Millionen D-Mark. An eine Anlage zur Herstellung von Wasserbasislacken für die Automobilindustrie, von Pflanzenschutzmittel, die erste Pflanzenschutzmittelanlage, von Kunststoffprodukten, Kunststoffvorprodukten und, was haben wir noch gehabt? Neopolen, das war auch Kunststoff.
Ja, Neopolen, ja.
Also eine neben der Polyurethanproduktion völlig neue Produktstruktur, um das Werk oder den Anzug des Werkes zu füllen. Dann den Ausbau, Sanierung, Ausbau, Sanierung des Polyurethankomplexes mit etwa 250 Millionen D-Mark. Und dann die Sanierung der Infrastruktur mit 450 Millionen D-Mark insgesamt, also zwischen 1 Milliarde und 1,2 Milliarden D-Mark haben wir in den ersten 5 Jahren in die Restrukturierung oder Umstrukturierung des Werkes gesteckt. Das von der Investitionsseite. Ergänzend dazu war mir gleich am Anfang und auch in Ludwigshafen klar, dass wir diesen Standort als reinen Produktionsstandort betreiben können. Das ist der BASF-Gruppe durchaus üblich. Der zweitgrößte Standort an Werben ist auch ein Produktionsstandort, ein reiner Produktionsstandort, dass die Funktion Marketing und Vertrieb nicht in Schwarzheide aufgebaut oder umgebaut werden können, sondern diese Funktion bei anderen Gruppengesellschaften wahrgenommen werden müssen, weil wir schon personell nicht in der Lage gewesen wären, eine solche Vertriebsstruktur für unsere auch neuen Produkte aus Schwarzheide heraus aufzubauen. Der zweite Punkt, Sanierung und Modernisierung. Mir wurde gleich in Schwarzheide auch von neutralen Experten deutlich gemacht, dass Schwarzheide eine Perle in der Chemieindustrie der DDR gewesen sei. Dieses Lob, dass sich das Werk mit Sicherheit unter schwierigen Voraussetzungen verdient hatte, bekam einige Kratzer, als nach 1990 wir in die Analyse des Bestandes einstiegen. Also mir fiel als erstes auf, dass in den Wertgutachten, die im Zuge des Erwerbsvorgangs angefertigt wurden, ein ausgesprochen geringer Betrag für das Anlagevermögen in den Büchern stand. Das waren 205 Millionen, ein Wert, der für ein Werk dieser Größenordnung also extrem niedrig ist. Das beruhte darauf, dass eben auf vielen Anlagen Wertabschreibungen vorgenommen wurden, die dann zu diesem niedrigen Wert führten. Bei der Analyse der Anlagen stellte ich fest, dass der Zustand, der technische Zustand der Anlagen umso besser wurde, je weiter man an die Produktion herankam. Unsere Produktionsanlagen liefen einwandfrei, was die Folge hatte, dass auch die daraus hergestellten Produkte einwandfrei waren, erfüllten alle Spezifikationen. Mir ist kein Punkt oder kein Reklamationsfall bekannt in unserer Zeit, der von dem Kunden vorgebracht wurde in Bezug auf die Qualität der Produkte. Also, dass in den neuen oder in der DDR nur schlechte Produkte hergestellt wurden, können wir von uns aus für die Chemieprodukte des Werkes Schwarzheide nicht bestätigen. Und ich wehre mich auch und habe mich immer gewehrt für die Behauptung, wenn sie mal aufgestellt wurde, Schwarzheide wäre ein marodes Werk oder wäre Schrott. Das stimmt in diesem Umfang oder in dieser Behauptung nicht. Ich habe Werke in Asien oder auch in Italien gesehen, denen dieses Zeugnis ausgestellt werden könnte, mit Sicherheit aber nicht Schwarzheide. Aber es gab Sanierungsbedarf, je weiter sie von der Produktion weg waren, beispielsweise bei Rohrbrücken, bei Kühlanlagen, bei den Kühltürmen, Rohrbrücken und anderen Infrastruktureinrichtungen war ein erheblicher Sanierungsbedarf, der in den ersten 5 Jahren einen Aufwand von etwa 450 Millionen D-Mark erforderte. Ein Wort zum Umweltschutz hat Herr Jeschke schon erwähnt. Umweltschutz zeigte eindeutig Licht und Schatten. Licht war eindeutig die Kläranlage. Die Kläranlage war zur gleichen Zeit gebaut wie die große BASF-Kläranlage in Ludwigshafen, Mitte der 70er Jahre. Ich will das mal anders ausdrücken. Also unsere Kläranlage in Schwarzheide war mindestens ebenso gut wie die der BASF, auf die BASF immer, auch heute noch, ausgesprochen stolz ist. Also da konnten wir gut mithalten. Wo ein Nachholbedarf war, war bei der Luftreinhaltung. Die Luftreinhaltung war nicht akzeptabel, war inakzeptabel, insbesondere durch den weiteren Betrieb eines 1936 errichteten Kraftwerkes, was, wenn ich das richtig noch in Erinnerung habe, zu unserer ersten Zeit überwiegend mit Braunkohle betrieben wurde.
Ja, das war, wir hatten da drinnen auch Rumpelfusch, das war auch für Heizöl und Erdgas brauchbar, aber nur mit einzelnen Kesseln, nicht das gesamte Kraftwerk. Ein großer Teil wurde weiterhin.
Welches Kraftwerk ist denn das?
Das gibt es nicht mehr.
Das gibt es nicht.
Wir haben dann innerhalb der Infrastrukturmaßnahmen für die Sanierung ein neues Kraftwerk, GOD-Kraftwerk gebaut, was mit 112 Megawatt, glaube ich.
Am Anfang, ja.
12 jetzt, oder was ist?
Und dann wurde ja noch nachgerüstet.
Also insgesamt flossen dann für Investitionen etwa diese 1,2 Milliarden D-Mark und für die Sanierung nochmal 450 Millionen D-Mark in den 5 Jahren ins Werk. Das sind Beträge, die auch für die BASF nicht aus der Kurbelkasse zu bezahlen sind. Ich muss aber ganz klar hinzufügen, dass die staatliche Förderung dazu führte, dass wir im Durchschnitt etwa 30% dieses von mir genannten Betrages durch staatliche Förderung auf den verschiedensten Förderwegen erhalten haben. In diesem Zusammenhang muss ich auch die Zusammenarbeit mit den brandenburgischen Ministerien ausgesprochen hervorheben, weil diese Zusammenarbeit problemlos verlief, insbesondere bei der Förderung und bei Genehmigungsvorhaben. Wir haben deutlich kürzere Genehmigungszeiten gehabt als in Westdeutschland, die dazu führten, dass also auch die Bereitschaft in Ludwigshafen deutlich besser wurde, in Schwarzheide dann auch nach 1995 noch weitere Investitionen durchzuführen. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Anlagen noch dazugekommen sind, aber bestimmt 5 bis 7 Anlagen. Das zur Sanierung und Modernisierung. Altlasten war noch ein Problem. Altlasten entstanden aus zwei Perioden, einmal aus der Zeit 44-45 durch die Bombenangriffe, die dazu führten, dass die im Werk gelagerten Kraftstoffe in den Boden kamen, und dann aus der Zeit nach 45 durch den Betrieb der SAG, in dem also aus meiner Sicht ziemlich locker mit Abfällen aus der Kraftstoffproduktion umgegangen bin. Ich habe, da gab es zwei Teerteiche, das sind Kuhlen, in dem Teer reingeworfen wurde, aufgefüllte Bombenteer drüber. Das ist mir also noch in keinem Werk, das ich auf der Welt gesehen habe, vorgekommen. Das waren dann relativ kostenspielige Beseitigungen, die durch diese Teerteiche und andere Umweltschäden entstanden sind. Die Grundwasserproblematik kam noch hinzu, kann man vielleicht noch in die Diskussion eingehen. Das größte, also für mich eines der größten Probleme, hat auch Herr Jeschke angesprochen, war die Personalsituation. Mir war von Anfang an klar, dass der Personalstand, wir hatten einen Personalstand beim Tag meines Eintritts von 4.900 etwa, dass der Personalstand also auffällig groß war. Ein simpler Vergleich, den ich angestellt habe, führte auch dazu, dass also nach unseren Vorstellungen ein solcher Personalstand für ein Werk dieser Größe zu groß ist, nicht haltbar ist. Zu dieser Zeit betrug der Pro-Kopf-Umsatz, ein relativ einfaches Kriterium, bei den westdeutschen Werken der Chemie lag der bei etwa 300.000 D-Mark, in Schwarzheide lag er bei 100.000 D-Mark. Das mag nicht ganz vergleichbar sein, das kann man diskutieren, ist eine Frage der Statistik, aber der Unterschied, der war mit Sicherheit zu groß. Und es war ein Punkt, dass ich sofort sagte, also diesen Personalstand können wir nicht halten. Bei der Analyse, wo dieser Personalstand oder warum dieser Personalstand im Vergleich zu westdeutschen Werken so groß war, ergaben sich 4 Gründe. Einmal, auch für mich etwas überraschend, eine aus meiner Sicht geradezu abenteuerliche Fertigungstiefe und Fertigungsbreite des Werkes. Denn hier wurden Leistungen erbracht, die in einem anderen Umfeld von Zulieferanten erbracht werden. Und die Erfahrung zeigt, dass also wenn die Fertigungstiefe und Fertigungsbreite, insbesondere Fertigungstiefe zu groß ist, dass dann natürlich auch die Kosten höher werden. Das ist der erste Grund. Der zweite Grund, ein deutlich höherer Reparatur- und Instandhaltungsaufwand für die Anlagen aufgrund eines höheren Verschleißes, fehlende Ersatzteilbeschaffung, hat der Eschke auch erwähnt, führte dazu, dass eben sehr viel eigene Arbeiten, Reparatur- und Instandhaltungsarbeiten im Werk erbracht werden mussten, mit der Folge, dass der Bestand an Handwerker, an technischem Personal deutlich höher war als in vergleichbaren Werken. Der nächste Grund, auch etwas ungewöhnlich für einen Westdeutschen, der hierher kam, eine große Wahrnehmung von öffentlichen Aufgaben durch einen Chemiebetrieb. Beispielsweise, er hat schon erwähnt, die Ferienheime, die ambulante ärztliche Versorgung, die Herstellung von Nahrungsmitteln, unsere Wurstfabrik, was da war. Auch das Wohnungswesen ist ein bisschen anders, kann man dann an der Diskussion noch ausführen. Aber wir haben dann also gleich am Anfang versucht, also diese Problematik dadurch zu lösen, dass wir diese öffentlich-rechtlichen Aufgaben auch auf die öffentlichen Träger, die Berufsschule, auf den Landkreis, die ärztliche Versorgung in Hausarztpraxen oder in die Kliniken, dass wir von diesen Kosten runterkamen. Denn bei einer betriebswirtschaftlichen Führung eines Werkes sind das Kosten, die Sie auf die Produkte legen müssen. Und wenn Produkte mit zu hohen Kosten aus nicht produktionsnahen Gebieten belastet werden, leidet der Wettbewerb. Kommen Sie also im Wettbewerb mit diesen hohen Kosten nicht zurecht. Und das war dann auch das Hauptproblem, dass wir weniger auf der, ich will mal sagen, Aktiv- und Geschäftsseite, Produktionsseite Probleme hatten. Das Hauptproblem bestand in den hohen Personalstand mit den dadurch generierten Kosten, aber auch generell durch die Kostenseite, insbesondere wenn Sie einzelne Kostenblöcke ansahen, Energiekosten. Die Energiekosten, also ich habe erstmal den Mitarbeiter gefragt, ob da nicht ein Druckfehler vorliegt, die waren so extrem hoch im Gegensatz zu den Werken, in denen ich vorher tätig war, dass das konnte an sich nicht sein. War dann aber erklärlich durch die gesamte Energiesituation, die wir im Werk vorfanden. Zum Personal. Wir hatten also am Anfang 4.900. Wir haben das Personal kontinuierlich abgebaut bis Ende 1995 auf etwa knapp 2.100. Das waren also rund 57-60% des Personals, des Stammpersonals schied aus der Firma aus. Wir haben aber uns viel Mühe gegeben, diesen Personalabbau so moderat wie möglich zu machen. Zum einen, ich muss erst mal vorausschicken, was mir aufgefallen ist oder was uns aufgefallen ist, waren zwei Besonderheiten, die uns dann auch Probleme bereitet haben. Einmal der hohe Anteil der Frauenanteil im Werk, der lag bei 43%, im Vergleich dazu in Ludwigshafen zu dieser Zeit lag er bei 16%. Es war deutlich zu spüren, dass der Verlust des Arbeitsplatzes die Frauen zumindest emotional stärker getroffen hat als die Männer. Ich habe also weitaus mehr Gespräche mit Frauen geführt, die diesen Arbeitsverlust schwer verkraften konnten. Und der zweite Punkt, der uns diese Lösung schwer machte, war, dass also in der Umgebung von Schwarzheide, also in der Lausitz, näheren Umgebung, kein regionaler Arbeitsmarkt vorhanden war, weil die industrielle Struktur geprägt war durch die Großbetriebe der Braunkohle und den Großbetrieb Schwarzheide. Eine Infrastruktur, wie wir sie aus dem Umfeld unserer Werke in Westdeutschland kannten, gab es nicht und musste erst mühsam aufgebaut werden. Was haben wir gemacht? Wir haben in den ersten zwei Jahren etwa 50-60 Betriebe, zum Teil auch größeren Teil aus Westdeutschland, aus Standorten der BS angesiedelt, im Werk, zunächst im Werk, später um das Werk. Die haben etwa 650 Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen übernommen. Wir haben auch Betriebsteile ausgegliedert, die nach unserer Auffassung nicht zu den Kernaufgaben eines Chemiewerkes gehören. Beispielsweise auch die Gastronomie und das Wohnungswesen. Dadurch sind 200 Arbeitsplätze erhalten geblieben. Vor Ruhestand etwa 450 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die durch den Vorruhestand ausgeschieden sind. Entlassungen aus betriebsbedingten Gründen etwa 1400. Da gab es natürlich einen Sozialplan. Wir haben aber dazu mit den beiden Gemeinden Schwarzheide und Ruhland eine Gesellschaft, eine Beschäftigungsgesellschaft gegründet, in der insgesamt etwa 600 Leute beschäftigt wurden. Von denen sind etwa 100 direkt vermittelt worden auf neue Arbeitsplätze und 200 haben sich selbst Arbeitsplätze gesucht, sodass wir insgesamt etwa 1000 Menschen in die Arbeitslosigkeit entlassen mussten, von denen nach unseren Einschätzungen etwa 200 bis 400 wieder Arbeitsplätze gefunden haben, aber etwa 500 bis 700 sind in der Arbeitslosigkeit geblieben. Wir haben uns zwar redlich bemüht, aber ein Ergebnis, alle Leute wieder unterzubringen, war aufgrund der gegebenen Voraussetzungen von meiner Warte aus nicht möglich. Es war aber trotzdem für mich also eine schwierige Situation, diese in dieser Zeit so viele Leute in die Arbeitslosigkeit zu schicken.
Darf ich an der Stelle mal was fragen?
Ja?
Sind auch Arbeitskräfte nach Ludwigshafen
gegangen? Ja, ja. Auch etwa, also zeitweise zur Einarbeitung in die neuen Anlagen. Aber es sind etwa, ich schätze, etwa 200 sind auf Dauer in Ludwigshafen geblieben. Da gab es dann auch Familienbindung oder so, weil das ging dann relativ rasch. Was ein großes Problem war, war die Entgeltpolitik. Wir sind mit der Entgeltpolitik nicht zurechtgekommen. Auf der einen Seite waren die Entgelte gleich nach der Einführung der D-Mark um 35%, glaube ich, erhöht worden. Trotzdem war der Unterschied zu den westdeutschen Kollegen und Kolleginnen also zum Teil krass. Insbesondere auch dadurch, dass alsbald ein reger Austausch zwischen den Belegschaften oder Teile der Belegschaften, Mitarbeitern der BASF-Puppenwerke in Westdeutschland und Schwarzheide eintrat und besprechen die Leute natürlich über ihr Entgelt. Und da stellten die Leute fest, dass also der Tariflohn aufgrund der Tarifverträge, der lag bei etwa 30% im 30% des Tariflohnes vom Westen, im Osten, also ein tariflicher mit, nein, 40%, Entschuldigung, 40% war der Tariflohn, wobei noch hinzuzufügen ist, dass natürlich die betriebliche Politik in den westdeutschen Werken in der Chemie durch betriebliche Zusatzzahlungen weitaus höher war. Das zweite Problem bestand darin, dass die Spreizung der Entgelte in den westdeutschen Werken deutlich höher war, also so dass das dazu führte, dass also bei den leitenden Angestellten oder Führungskräften dieser Prozentsatz bei etwa 30% lag. Auf der anderen Seite machte die Belegschaft natürlich klar, es waren längere Arbeitszeiten, die Kosten stiegen, wir waren ja bei westdeutsches Preisniveau und sie sind bei 30% bzw. 40% des Lohnniveaus ihrer Kollegen im Westen, das war also nicht durchzuhalten. Entweder wären die Leute weggegangen oder wir hätten entsprechend Unruhe gehabt, sodass wir uns sowohl in der Tarifpolitik als auch in der betrieblichen Endpolitik, ich will mal so sagen, durchgewurstelt haben, langsam das angeglichen haben, um eines Teils die Belegschaft zufriedenzustellen, auf der anderen Seite die Kosten im Griff zu behalten. Es hat aber, und da stimme ich den volkswirtschaftlichen Analysen zu, es hat insgesamt diese Währungsfrage und diese Entgeltfrage dazu geführt, dass das Arbeitsplätze gekostet hat. Denn was blieb einem Unternehmen wie dem Werk Schwarzheide anders übrig, die Personalkosten dann durch weitere Entlassungen in den Griff zu bekommen. Damit war aber auch in etwa der Stand erreicht. Wir hatten etwa 2200, heute hat das Werk etwa 1800 nach 14 Jahren. Wir haben also diesen Personalstand in etwa halten können. Insgesamt letztendlich noch ein Blick auf die Geschäftsentwicklung, hatte ich das schon gesagt, Geschäftsentwicklung. Wir konnten unseren Umsatz bis 1995 leicht erhöhen auf etwa 600 Millionen D-Mark im Jahr, von etwa 1991 haben wir 400 Millionen, 600 Millionen. In dieser Zeit, in den ersten 5 Jahren, sind aber zu den ganzen zusätzlichen Investitionskosten nochmal etwas über 500 Millionen Euro an D-Mark an Verluste angefallen. sodass das Engagement, wenn Sie die von mir genannten Zahlen mal verinnerlichen, die genannten Zahlen auch dahin deuten, dass schon ein erheblicher finanzieller Aufwand nötig gewesen ist, den andere Unternehmen so hätten nicht leisten können. BASF war und ist ein finanziell potentes Unternehmen. Ich muss aber auch ganz klar sagen, dass die Bereitschaft, das Werk Schwarzheide insbesondere in der ersten Anfangsphase zu unterstützen, gerade in Ludwigshafen, aber auch in anderen Tochtergesellschaften der BASF von unten, beispielsweise Feuerwehr, Werkschutz, bis in den Vorstand ausgesprochen gut war. Ohne das hätte ich das nicht geschafft. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank für die beiden sehr interessanten Vorträge. Und nun hören wir Herrn Professor Rösler.
Ja, gut. Da viel Anregung. Das könnte ich jetzt mindestens ja. Ich fange mal jetzt umgekehrt an, nicht? Mit Herrn Demel. Untersuchungen über diese Betriebe dann nach 1990, da haben wir in einem technologischen Absatzstruktur vier Gruppen. Ich nenne sie nur. Die traditionellen fordistischen Betriebe als solches wurden vorgefunden, nicht? Das wurde hier deutlich gesagt. Der Betrieb. Dann die postmodernen Unternehmen, das war die Umwandlung. Dann für den regionalen Markt arbeitende Betriebe, das war es natürlich nicht, das war ja immer schon. Und dann kommt wir zur interessanten vierte Gruppe, Brückenköpfe nach Osteuropa. Das sollte es eigentlich werden. Privatisierung ist ja schon erfolgt in der zweiten Hälfte 1990. Um diese Zeit wurde alle Erlöse, die in transferablen Rubel anfielen, also auf den Ostmärkten, von der Bundesregierung automatisch dann, ja, 1:3, umgerechnet in D-Mark und ausgezahlt. Einer der größten, so sagen jedenfalls die Spezialisten, Fehler der Regierung Kohl war dann mit dem das waren Versprechen gegenüber Gorbatschow und so weiter, erstmal alles am 31.12. das auslaufen zu lassen und damit die Ostmärkte für die Ostbetriebe weitgehend verschwanden. Die Gründe sind hier schon gesagt worden. Mit dem Ergebnis, dass man also statt 100 Millionen Subventionen, die man hätte zahlen müssen, einige Milliarden dann für Arbeitslose und sowas da abgeben musste. Also einer ganz großen Fehler der Bundesregierung. BASF ist da einfach mit reingerutscht. Also es war, ich sage hier mal bei den Brückenköpfen, das war nicht eine Idee von, nicht eine merkwürdige Idee. Schott und Genossen in Jena sind von den Glaswerken Mainz aus genau denselben Gründen erstmal genommen worden. Und der Betrieb hier unter diese postmodernen Unternehmen dann entwickelt. Ich sage mal ein paar Vergleiche. Die damals Kwerner Werft in Rostock, genau dasselbe. Fast genau die Investitionen und so weiter. Auch die Verkürzung der Beschäftigten dort in Rostock von 4.000 auf 1.900 vorgenommen. Opel Eisenach ist auch eines dieser vergleichbaren Werke, dort ging es allerdings viel weiter, von 9.300 rück auf 1.850, Volkswagen Werk Mosel in Zwickau, diese Pension. Und ja, was waren die Gründe, warum man so vorging? Es gab erstmal den Vorteil, wenn man jetzt sozusagen weitergemacht hat, nachdem das erste Konzept ja weg war, den Vorteil, dass man sehr viele qualifizierte Arbeitskräfte hatte, von denen man die besten ausruhen konnte. Ich weiß nicht, ob das Selektionsverfahren dort auch spielt, in den Roland, aber es wurde sozusagen wissenschaftlich betrieben und nur die Besten blieben übrig.
Also bewusst nicht, weil das schon mit
den... Ist klar, aber bewusst kenne ich den Fall.
Die betrieblichen Führungskräfte werden bei allen Entlassungen versuchen, ihre besten Kräfte zu halten. Das ist
naja, klar.
Kein Spezifikum von ihr oder von uns.
Ja. der noch die Chipsfabrik in Dresden breitet von 10.000 auf 1.200, von der Seite liegt also der Betrieb hier recht gut da. SAG-Betrieb war es ja bis 1954, nicht? Also es wird zurückgegeben mit den letzten Betrieben. Ich muss jetzt sagen, zurückgegeben ist es nicht mehr bezahlt worden. Ursprünglich sollten diese Betriebe alle demontiert und in die Sowjetunion gebracht werden. Es gab dann eine heftige Auseinandersetzung in der sowjetischen Führung, weil sie merkten, wenn wir das alles ausräumen, jetzt nicht weiter. Und dann kam also Mikoyan, vielleicht einige noch bekannt, auf die Idee, ja, wir können ja dann Betriebe in sowjetisches Eigentum nehmen, die bleiben bestehen, dafür gehen, ist dann eigentlich selbstverständlich, dann gehen natürlich die Gewinne weg in die Sowjetunion. Die Organisation, das ist vielleicht ganz gut, also die Leitungssystem war nicht etwa das sowjetische, es war auch nicht das aus der Sowjetunion abgeleitete DDR, sondern ein spezifisches Leitungssystem. Die Sowjetunion, als sie das schuf, diese Betriebe SAG 1947, rechnete sie fest damit, dass Deutschland als neutrales Deutschland demnächst wieder mal vereinigt würde. Und dann wären diese sowjetisch Eigentumsbetriebe natürlich innerhalb einer, man rechnete damals also auf, Mixed Economy Wirtschaft gewesen, und dann hätten sich dann bewähren müssen. Also das ging nicht mit den Strukturen, auch denen nicht, die wir dann in der DDR hatten. Das war ganz interessant. Die ersten Reformen von Betrieben in der DDR, also volkseigenen Betrieben, die sind angedacht worden Ende 1953, lernt von den SAG-Betrieben. Ja, da hat man Vorteil A, sowjetisch, und B, doch nicht das, was manche dann stalinistisch nennen. Gut, das Ergänzung dazu. Einordnung, zweite Welle, erste Welle ist Eisen und Stahl gewesen in der DDR, als Schwerpunktbereiche, nicht? Da hatten wir EKO, also Eisenhüttenkombinat Kombinat Ost, als großer Betrieb. Zweite war dann Chemie, nicht? Da gab es mehrere Betriebe, aber einer ganz unbedingt davon. Also alle Vorteile, man denkt jetzt auch an die sozialen Seiten eines Schwerpunktbetriebes, sind natürlich auch in die Lausitz gekommen. Dadurch das dritte waren Elektrotechnik, Elektronik, dann in den, beginnend mit den bei der Hälfte der 60er und vor allen Dingen 70er und 80er Jahre. Das also zur Einordnung. Und ich werde mich also kurz halten. Nochmal zu der Abwärtsspirale. Die Berechnungen des Kölner Instituts für Sozialforschung sagen, dass die DDR ein wenig immer gegenüber der Bundesrepublik jetzt gemessen an diesem Kennziffer Bruttoinlandsprodukt pro Bewohner, ne? Nicht beschäftigt, dass sie zugenommen hat bis 1985, dieses Jahr 5, danach nicht mehr. Also wenn Abwärtsspirale, dann meinte das, was man nicht mehr aufholte. Das ist bis dahin gewesen, das wissen die meisten nicht. Und oft wird auch das Gegenteil behauptet. Das muss man dazu sagen. So, der größte Schaden, der angerichtet wurde, wie es jetzt nicht mehr, es wurde ja deutlich gesagt, nicht mehr wettbewerbsfähig, ist dadurch, dass durch die Währungsunion die Währung der DDR, also die Währung, dass sie aufgewertet wurde, statt abgewertet, und dass also mit dem Moment nichts mehr lief. Bereits im, ich sag's mal, die Sachverständigen, Sie wissen, diese Berater der Bundesregierung, haben im Januar geschrieben, als sie hörten, es soll so eine Währungsunion kommen, da haben sie gewarnt. Es gab ein Gutachten, da steht, das geht nicht so. Das geht nicht so und nicht so schnell, und die Industrie der DDR ist auf diesen Schock nicht eingerichtet. Als dann rausschneidet, Polen macht das, das war der 7. Februar 1990, ein Datum, was man ganz schwarz anmalen muss, hat der Chef, Schneider hieß er damals, dieser Wirtschaftsweisen, die Leute zusammengerufen, und sie haben beraten und dann ein Telefax, das war das schnellste damals, was es gab an Bundeskanzlergeschichte, und haben gesagt, um Gottes Willen, Was machen Sie da? Es gibt noch andere. Selbst die Deutsche Bank, also die volkswirtschaftliche Abteilung, hat abgeraten. Und ich will das nur sagen, später hat man dann natürlich argumentiert, ja, da war ja kaum noch was da, nicht? Es wurde sehr schön gesagt, hier marode nicht, nicht? Was die eigentlich generell, das marode kommt dann als Argument auch, weil es kaputt gegangen ist. Und dann braucht man natürlich einen Schuldigen. Der Schuldige musste natürlich vor der Entscheidung für die Währungsunion, das konnte dann bloß die DDR-Wirtschaft sein. Okay, ich will mich kurz halten. Danke.
Vielen Dank.